Okay, also erstmal recht vielen Dank, für das, dass Sie sich bereit erklären, das Interview mit uns zu führen zur Bischofsverbrennung in der NS-Zeit.
Ja.
Unsere erste Frage wäre, welche Akteure waren denn an der Bücherverbrennung beteiligt und um welchen Zeitraum, in welchem Zeitraum fand dies statt?
Also organisiert wurde die Bücherverbrennung von der Deutschen Studentenschaft.
Mhm.
Das war, wenn man so will, ein Zusammenschluss der Studenten in Deutschland. Allerdings dann in dieser Zeit, also wir sprechen jetzt hier vom Jahr 33, kurz nach der sogenannten Machtergreifung, eben stark dominiert von der NS-Studentenschaft. Ja. Auf jeden Fall war zu dem Zeitpunkt eben die deutsche Studentenschaft schon stark völkisch, rechtskonservativ, wie auch immer, determiniert. Und es war in dem Sinne eine Sache, die sehr stark und langfristig auch geplant war. Und was vielleicht wichtig ist zu betonen, das war jetzt also kein direktes Machwerk Goebbels.
Ne? Mhm.
Weil Goebbels wurde ja dann im März 1933 zum Reichspropagandaleiter ernannt. Und man könnte meinen, weil ja kurz danach diese Aktion begann, genau vom 12. April bis zum 10. Mai war sozusagen diese Aktion wieder des undeutschen Geistes, wie sich das nannte. Und das war, wie gesagt, nicht von Goebbels initiiert, sondern eben tatsächlich von den Studenten insbesondere, als große Gruppe.
Und vielleicht interessant, warum jetzt gerade Studenten? Also ich meine, die Universität ja eigentlich als Zentrum des Wissens.
Man muss davon ausgehen, dass die Studentenschaft zur damaligen Zeit eben eher aus einem, zum großen Teil aus einem rechtskonservativen Lager bestand, die, wenn nicht völkisch, dann zumindest sehr national eingestellt waren und eben insbesondere die NS-Studentenschaft schon früh großen Zulauf hatte. Also die Universitäten und insbesondere auch die Professorenschaft, das waren, wenn man so will, nicht alles Freigeister, sondern schon sehr nationalbewusste, manchmal auch Leute, die durchaus auch schon nationalsozialistisch waren, die also diese Politik, wenn sie sie nicht direkt begrüßt haben, dann haben sie zumindest nichts dagegen unternommen. Und noch dazu kommt, dass ja eine Reihe von diskriminierenden Maßnahmen schon im Vorfeld stattgefunden haben. Also zum einen der Boykott jüdischer Geschäfte am 1. April 1933. Kurz darauf trat ja dann auch das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums in Kraft. Das hieß, also auch der inneruniversitäre Konkurrenzkampf um Posten meinetwegen, bot natürlich dann Leuten, die Regime treu waren, die den Nationalsozialismus auch an der Uni vertreten wissen wollten, eine Gelegenheit, ihre meistens eben jüdischen, aber auch liberal gesinnten Kollegen in irgendeiner Art und Weise auszuboten und aus dem Spiel zu nehmen. Also, und das zieht sich eigentlich auch durch. Letztendlich war die Universität ein Ort, wo die Gleichschaltung sehr radikal und auch recht frühzeitig stattfinden konnte. Letztendlich galt auch in der NS-Ideologie die Studentenschaft, wenn man so will, als geistige SA. Also man war sich durchaus bewusst, dass man eine Art gesellschaftliche Elite brauchte, aber nicht in einem freigeistlichen Sinne, wie das vielleicht aufklärerischerweise gedacht wird, sondern im Sinne einer straffen Organisation, die also auch vorbehaltlos hinter dem Regime steht.
Ja. Also wurden die Bücher, die verbrannt werden sollten, direkt von den Studenten selber ausgewählt?
Na, soweit ich weiß, ich habe ja vorhin gesagt, die ganze Aktion war nicht beschränkt auf diesen einen Tag, sondern der Tag, der 10. Mai 1933, der Tag der Bücherverbrennung, war, wenn man so will, der Abschluss einer Aktion, die gut vorbereitet war. Und es wurden im Vorfeld unter anderem auch ganz klare sogenannte schwarze Listen ausgegeben, oder entwickelt, wo man tatsächlich die einzelnen Autoren auch benannt hat, die eben entsprechend zu behandeln sind. Und insofern war das nicht willkürlich oder spontan, sondern durchaus durchdacht. Und es gab ja dann auch im Vorfeld, einen Tag zuvor, diese sogenannten Feuersprüche, die entwickelt wurden, wo man also auch einzelne Autoren jeweils anklagt wegen unterschiedlichster Dinge. Zum Beispiel Ossietzky wurde wegen Frechheit. Ja. Wir übergeben die Schriften von Ossietzky gegen die Frechheit und für die Ehrlichkeit oder so. Ne? Also man hatte sich da das also gut zurechtgelegt. Mhm. Ja.
Welche Bücher standen dann noch auf den Listen? Also hauptsächlich von jüdischen Autoren oder war das freier?
Naja, also die Aktion galt ja wieder dem undeutschen Geist. Ja? Und man muss schon, man kann klar erkennen, dass das eine anti-jüdische Kampagne war. Aber natürlich waren das nicht nur Juden. Ne? Also die gesamte Gleichschaltung an der Universität hatte diesen Vorzeichen dieses jüdischen Zersetzenden, dieses Element sollte ausgemerzt werden. Mhm. Es wurden teilweise auch Autoren jetzt bei der Bücherverbrennung als Juden beschimpft, die gar keine Juden waren. Wobei man schon sagen muss, klar, es gab natürlich auch ganz klar auch jüdische Schriftsteller, die unmittelbar davon betroffen waren. Ne? Mhm. Also die Liste der Autoren ist natürlich unendlich lang. Ne? Klar, Karl Marx, logischerweise Heinrich Mann, Sigmund Freud, Remarque, der im Westen nichts Neues geschrieben hat, Tucholsky, Ossietzky habe ich schon benannt, es sind also viele, Bertolt Brecht, so könnte man die Liste jetzt unendlich fortsetzen. Natürlich viele Schriftsteller und Literaten, die ganz ohne Zweifel großartige Schriftsteller waren und auch überall in der Welt sehr geschätzt waren. Also wenn man so will, auch ein unheimlicher Aderlass, was intellektuelles Potenzial an den Universitäten, ging in dem Sinne wirklich nicht um Qualifikationen, sondern eindeutig um die moralisch-geistige Haltung. Mhm. Das hatte in dem Sinne Vorrang.
Welche Rolle würden Sie denn der Bücherverbrennung im Zuge der NS-Etablierung zuschreiben? Also,
naja, also zumindest die Bücherverbrennung an sich ist natürlich, wenn man so will, eine ich würde fast sagen, Bildikone oder auch eines der prägendsten Bilder, die man vor Augen hat, wenn man an die sogenannte Machtergreifung denkt. Ja. Und es gibt ja auch den Spruch, wo Bücher verbrannt werden, werden irgendwann mal Menschen brennen oder verbrannt. Das hat natürlich eine sehr starke Symbolkraft. Und das wussten auch schon die Nationalsozialisten. Dass das natürlich erstmal eine symbolhafte Geschichte war und die eigentliche Verfolgung gerade dieser Schriftsteller selber und der Gleichschaltung der Gesellschaft erst im Folge und in den folgenden Jahren letztendlich wirklich so durchgeführt wurde, das muss man natürlich bedenken. Mhm. Also, Sie können nicht ab dem Tag der Bücherverbrennung von einer gleichgeschalteten Gesellschaft sprechen, sondern es ist ein erster Auftakt, der das sehr stark verdeutlicht und alles, was dann folgt, die Jahre 33 und 34, würde ich sagen, sind die Jahre, in denen sich die NS-Herrschaft erst ausbreitet und absichert. Aber sie war damit noch lange nicht am Ende, sondern eher noch am Anfang.
Und Sie haben gerade erwähnt, dass es halt einen sehr großen symbolischen Wert hatte. Können Sie mal sagen, wie das von der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde?
Man muss dabei bedenken, dass die Bücherverbrennung ja jetzt nicht nur Bücher betraf, die in irgendwelchen Universitätsbibliotheken lagen, sondern es haben sich ja auch Buchhändler zum Beispiel, manche freiwillig, manche auf Druck, auch beteiligt und auch öffentliche Bibliotheken. Viele Rektoren, viele Professoren haben das unterstützt öffentlich. Und die gerade in Berlin waren um die 70.000 Teilnehmer registriert, also das Bild gibt natürlich ein enormes Bild ab. Es sollte die Zustimmung des gesamten Volkes transportiert werden. Dass da natürlich andere auch anders gedacht haben, ist völlig klar. Erich Kästner zum Beispiel war im Publikum, als seine Bücher verbrannt wurden. Und er hat auch ganz klar das erkannt, was da gerade abläuft. Ja, und das also aufs Schändlichste verurteilt. Und nicht jeder, der da zugeguckt hat, war sozusagen begeistert und war dabei. Aber die allgemeine, offiziell verbreitete Meinung war so, dass das notwendig war und dass das richtig war. Viele Zeitungen haben sich auch in der Richtung geäußert. Ja. Also das ist schon auch erstaunlich, dass man aus heutiger Sicht würde sowas absolut nicht mehr gehen. Also man kann sich das so in der heutigen Gesellschaft kaum vorstellen, ohne dass es da heftigste Gegenreaktionen gibt. Aber Sie müssen immer bedenken, Sie leben auch schon zu dieser frühen Phase in einer Zeit des Terrors. Ja. Durch die Reichstagsbrandverordnung, die Verfolgung der Sozialisten, Kommunisten, die ersten Lager entstehen. Ja, also wilde Verfolgung, rohe Gewalt, auch von Seiten der SA. Auch da ist man schon in einer Gesellschaft, die halt viel offenen Protest in der Form gar nicht mehr zulässt.
Ja.
Ja, so würde ich das einschätzen. Mhm. Und ein weiterer interessanter Punkt, der auch dafür spricht, dass man hier wirklich auf Teufel komm raus inszeniert hat. Die Wetterlage am 10. Mai war damals so, dass es in vielen Teilen des Reiches stark geregnet hat. In Berlin hat es unheimlich stark geregnet. Und man konnte dieses Feuer gar nicht so ohne weiteres entfachen. Also wenn Sie auf einem öffentlichen Platz das Ganze veranstalten und da ist alles pitschenass, dann kriegen Sie die Bücher erstmal gar nicht in Brand. Will heißen, Sie brauchen, wenn man so will, Helfer. In dem Fall beispielsweise die Feuerwehr, die also extra noch mit Benzin nachgeholfen hat, um überhaupt dieses Feuer in Brand zu stecken. Ja. Und das wiederum zeigt auch, dass das eben eine Maßnahme war, die zumindest von großen Teilen auch der öffentlichen Ämter und Organisationen ein Stück weit mitgetragen wurde. Ja. Und das macht das Ganze natürlich auch so, wenn man so will, brandgefährlich. Ja. Mhm. Hier sind nicht ein paar Spinner am Werk, die da irgendwo auf dem Hinterhof so eine Aktion machen, sondern da ist ein erhebliches Potenzial dabei, das eben sagt, ja, wir unterstützen das, direkt oder indirekt.